Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von ZAM. Heute bei mir an der Podcast-Bar sind Professor Dr. Martina Schrautner und Professor Dr. Anke van Kempten. Wir sprechen über das Thema Transfer in der Wissenschaft und wie wir Transferkompetenzen vermitteln. Ich wünsche viel Spaß.
ZAM bedeutet auf Bayerisch zusammen. Und in diesem Podcast setzen wir uns einmal im Monat zusammen, also ZAM. Und zwar mit inspirierenden Menschen aus der Hochschule München. Sie erzählen uns ihre Geschichten und in denen geht's vor allem um Leidenschaft, Wissbegierde, Lernen, den Austausch, aber vor allem um das Miteinander. Und wie aus dem gemeinsamen Denken, Schaffen und Handeln Innovationen oder Neues entstanden sind, die heute oder in Zukunft sehr viel Positives bewirken.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Martina, liebe Anke, hier an der Podcast-Bar in München. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Und bevor wir so ein bisschen in unser Gespräch halt einsteigen, da die mich freuen, wenn ihr euch mal kurz vorstellt. Martina, magst du anfangen?
Ja, Martina Schrautner. Ich habe eine Professur in Berlin. Da bin ich auch mit meinem Fraunhofer Center for Responsible Research and Innovation angesiedelt. Und ich bin auch viel in München und deswegen auch besonders gern die Zusammenarbeit mit Anke.
Meinst du nicht, es wäre auch interessant zu wissen, welche Professur du hast?
Ah, durchaus spannender Punkt. Ich habe eine Professur für Gender und Diversity in der Technik und Produktentwicklung, aber in der Fakultät für Maschinenbau angesiedelt, also wirklich dort, wo Produkte entwickelt werden. Und das Center for Responsible Research and Innovation ist ein Thema, das sehr stark aus der EU getrieben worden ist und eher das Thema Transformation und Integration unterschiedlicher Perspektiven in Technik und Produktentwicklung im Fokus hat.
Sehr ja. Gut, Anke. Ja, und mein Name ist Anke van Kempten. Ich bin Professorin in München an der Hochschule für angewandte Wissenschaften, bin da auch an einer ingenieurswissenschaftlichen Fakultät und zwar mit dem Bereich Technologie und Unternehmenskommunikation. Ich habe außerdem eine Forschungsprofessur für den Bereich Innovation und Transfer und so kommen Martina und ich auch zusammen.
Genau, gut, Stichwort Transfer, das ist also ein bisschen das Thema, warum wir halt hier sitzen, Transfer und Wissenschaft. Also ihr seid beides Wissenschaftlerinnen und befasst euch mit dem Thema Transfer, um bestenfalls, sag ich mal, auch gesellschaftlich Innovationen halt zu schaffen oder voranzutreiben. Und was mir jetzt irgendwie, also ich habe natürlich ja eure beiden Profile mir genau angeschaut und was mich natürlich auch so ein bisschen interessiert ist, die Frage, vielleicht Martina an die mal so, was motiviert einem denn so persönlich jetzt, sich diesen Bereich so intensiv auch mit seiner Arbeit zu widmen? Was treibt die da an? Was motiviert die?
Wir haben gerade eine große Studie zu Ende gebracht und da sagt nicht nur ich, sondern es sagen 80% aller Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in Deutschland, dass sie Transfer sehr wichtig finden und auch sehr zentral und motivierend für ihre Arbeit. Dies ist recht neu als Erkenntnis. Mich wundert's jetzt nicht, uns wundert's nicht wirklich, aber ich glaube, das ist noch ein sehr verkanntes Phänomen. Denn wenn ich schon so tief in ein Thema einsteige, dass ich wirklich Neues schaffen kann, dann sollte es natürlich auch ins Leben kommen. Und wie sowas ins Leben kommen kann, das ist einmal der Pfad über die Wirtschaft, über Unternehmen oder Unternehmensgründungen, aber genauso auch in anderen Bereichen, in denen ich Politik berate, Corona hat's gezeigt, oder auch Gesellschaft mitnehme, berate, informiere oder auch neue Ideen entwickle, wie Innovationen im gesellschaftlichen Bereich aussehen könnten.
Ja, also so überraschend die Studie war, postfaktisch, also im Nachhinein ist das natürlich irgendwie plausibel, weil warum wird man Wissenschaftlerin, warum wird man Wissenschaftler, warum geht man überhaupt diesen Weg? Wir wissen inzwischen alle, dass der nicht geradlinig ist und das mit der Lebensplanung so eine Sache ist, wenn man das machen möchte. Also warum tut man sich das an? Und klar gibt es auch den Typus, der so die Lust am reinen Erkenntnisgewinn hat und damit dann auch alleine glücklich und zufrieden ist. Aber erfahrungsgemäß, selbst die erzählen normalerweise ganz gerne darüber, was sie so machen und haben diese Begeisterung. Also diese, also dass man Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler trifft, die so gar kein Mitteilungsbedürfnis über ihr eigenes Feld haben und überhaupt nicht diesen Impuls, das an andere weiterzugeben und diese Begeisterung auch zu transportieren. Also ich begegne denen echt selten. Das ist auch das Tolle an der Zusammenarbeit mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern jeglicher Couleur in jedem Bereich. Es sind alles immer Menschen, die total überzeugt sind und brennen, auch jenseits der Mühen der Ebene und der Schmerzen auf dem Weg dahin. Ja, und so ist das bei mir selbst auch ein Stück weit. Ich war ja fast 18 Jahre nicht im wissenschaftlichen Bereich, bevor ich mich entschlossen habe, wieder an die Uni zu gehen und habe mich damals nach der Promotion auch sehr aktiv gegen eine Habil entschieden, weil ich die Nase gestrichen voll hatte, muss ich sagen. Also habe das Berufsleben draußen auch sehr genossen. Und das Thema zwischen unterschiedlichen Welten zu übersetzen, also Technik, Wissenschaft auf der einen Seite und dem Rest der Welt auf der anderen, das hat mich eigentlich immer schon bewegt. Und als dann die Möglichkeit kam, das nicht angestellt bei einer Forschungsorganisation oder einer Uni und auch nicht selbstständig als Beraterin, sondern nochmal an der Hochschule zu machen, und zwar bewusst mit Anwendungsorientierung, ja, interessant, passt, würde man hier, glaube ich, sagen, so, um dem Podcast gerecht zu werden. Und ja, da bin ich. Also dieses, also dass man Dinge nicht nur für sich macht, sondern dass das in die Welt muss, und zwar in alle möglichen Ecken und Nischen der Welt, das ist es, glaube ich.
Ja, wenn du es so beschreibst, wie du dann zu dem Thema Transfer gekommen bist, bei mir war es die Feststellung, dass doch tatsächlich in den Lehrbüchern steht, dass sich für Technik nur junge, weiße, gut ausgebildete Männer interessieren. Echt? Ja, und dachte ich mir, ja klar, für die ist die Technik auch gemacht. Die entwickeln auch die Technik, und eigentlich ist das eine self-fulfilling prophecy. Aber macht doch gar keinen Sinn, denn weitaus mehr Menschen sind entweder jünger oder älter, sind auch Frauen dabei, die sind da gar nicht mit in der Gruppe. Eigentlich ist die Mehrheit eben nicht weiß, jung und männlich und gut ausgebildet. Und die brauchen die Produkte aber auch oder wollen auch etwas für sie Passendes haben. Und wenn man sich mit der Perspektive in Technikentwicklung einklingt, fallen einem recht schnell ziemlich viele Dinge auf, die nicht mitgedacht sind, zumindest nicht von Beginn an mitgedacht sind. Und es sind zum einen verpasste Marktchancen, zum anderen verliere ich viele Menschen beim Thema Innovation. Und es kann beides nichts sein, was im Moment in die Zeit passt. Besonders jetzt, wenn es um so viele große Transformationen geht. Und damit ist das Thema von eigentlich einem kleinen sich ärgern über zu einem ziemlich großen, wie muss man denn eigentlich große Transformationen sinnvollerweise angehen, geworden.
Absolut. Und das betrifft halt nicht nur diejenigen, die Innovationen selbst machen, sondern wirklich jeden. Im Grunde verlieren wir Leute, die jeden Tag Entscheidungen treffen müssen, die ein gewisses Technologie-, Innovations-, Wissenschaftsverständnis erfordern, damit man sie überhaupt bewusst und informiert treffen kann. Und wenn wir die abhängen, was wir seit vielen Jahren fleißig tun, dann erleben wir Dinge, wie wir sie in den letzten Jahren an allen möglichen Themen immer wieder erleben. Also ich will jetzt gar nicht thematisieren, ob jetzt die eine oder die andere Seite da richtig liegt, sondern nur die Art der Debatten über wichtige demokratierelevante Themen, sei das Impfung, sei das Windkraft, E-Technik, KI. Also das sind Sachen, die einfach jeden betreffen, und egal für welche Seite man sich entscheidet, es wäre gut, wenn man wenigstens wüsste, wofür oder wogegen man sich entscheidet. Das ist mir eigentlich das Anliegen.
Ja, da fließt ja dann auch sozusagen schon wieder irgendwo alles zusammen. Also im Prinzip die Forschung. Wie forsche ich? Also welche Zielgruppen beforsche ich? Generiert dann natürlich entsprechende Datensätze, und die Datensätze sind ja dann wieder für den Erkenntnisgewinn und in die Transferierung, sage ich mal, in die Gesellschaft hinein. Das ist ja irgendwo so alles voneinander, miteinander abhängig und auch den Punkt, den du ganz am Anfang gesagt hast, also ich muss sagen, für mich, also ich war ja an der Hochschule München als Studentin eines Tages, ja, also ich habe jetzt alles an der Hochschule München durchlaufen, Forschungsabteilung, Lehre, jetzt Transfer, davor Studierende, also Perspektive, genau. Ja, genau, und so war, also bevor ich jetzt mir tatsächlich arbeitstechnisch mit dem Feldtransfer befasste, war das für mich nicht so klar, dass jetzt die Hochschule München eigentlich ausgeschrieben hat, sie hat drei Säulen, Lehre, Forschung und Transfer. Aber Transfer, also so aus meiner, also das ist mir dann erst klar geworden, als ich damit begonnen habe zu arbeiten. Und dann ist mir immer mehr diese Relevanz dieser so wichtigen Säule, also gerade in der heutigen Zeit, also wie Thema eben Informationsfilterung oder was ist überhaupt Wahrheit oder dergleichen, also dass da auch die Rolle der Hochschule nochmal sich verändert. Und ich denke, das ist ein gutes Stichwort zu auf diesen, ihr habt ja kürzlich oder was letztes Jahr, Ende letzten Jahres, das Forschungsprojekt Transferkompetenzen vermitteln, ja auch gemeinsam Fraunhofer Hochschule München eingereicht und glücklicherweise auch gewonnen. Und ich denke, das ist auch nochmal so ein spannender Punkt irgendwie. Also was versteht man denn unter Transferkompetenz jetzt mal so an unsere Studierenden auch vielleicht gedacht? Weil ich denke, das ist jetzt, ja, und also während jetzt Entrepreneurship und unternehmerisches Denken und Handeln, da hat jeder vielleicht mittlerweile so ein bisschen Gefühl, aber was versteht man unter Transferkompetenzen und was habt ihr da vor in dem Projekt und was ist da also euer Anliegen vielleicht, Anke, auch vor allem an die Frage dann nur so für unsere Studierenden an der Hochschule, wo siehst du da einfach so Entwicklungspotenzial nur mehr, was dann so Fähigkeiten und Skills, die man sagt, in dem Bereich, das kann man ausbauen.
Wie sortieren wir das jetzt? Gehen wir vom Allgemeinen zum Besonderen? Dann, mit den Studierenden als Sonderfall?
Dann fange ich nochmal an. Ja. Und ich glaube, das hat sich tatsächlich, wie du es beschrieben hast, entwickelt. So diese Third Mission, die zusätzliche Aufgabe neben Forschung und Lehre, den Transfer als zentrale Aufgabe der Hochschulen, der Universitäten zu sehen, das hat sich über eine ganze Zeit entwickelt. Da ging es auch um Wissenschaftskommunikation, da ging es auch um die Überlegung, was treibt eigentlich unsere Wirtschaft an? Und es sind technologische Innovationen, die aus der Forschung kommen. Und das ist der längere Ast gewesen, also das gibt schon seit längerer Zeit, das war nach dem Krieg, nach dem Zweiten Weltkrieg, so die Triebkraft aus der Forschung heraus, das ist ja auch ein Stück weit professionalisiert worden mit den Transferstellen, mit den Entrepreneurship-Zentren. Und Corona hat in einem ganz hohen Maß deutlich gemacht, wie wichtig Beratung der Politik ist. Und da ist auch offensichtlich geworden, dass wir da noch nicht wirklich gut sind, dass es da zu sehr aus den einzelnen Disziplinen heraus argumentiert worden ist, dass die Informationen aus der Wissenschaft heraus, die ja die Meinungen im Diskurs entstehen lässt, beraten worden ist an eine Politik, die alles als endgültige Wahrheit aufgegriffen hat. Und es musste in Teilen nicht gut laufen. Ich will jetzt gar nicht sagen schiefgehen, denn das ist nicht schiefgegangen. Wir sind gut durch die Corona-Krise gekommen. Mit allen Vor- und Nachteilen. Es hätte ja auch noch ganz anders ausgehen können.
Wir hätten jedenfalls keine Kühlwägen vor den Krankenhäusern. Also genau, das muss man mal klar aussprechen.
Genau. Und jetzt mit dem Thema Klimawandel nochmal ein ganz großes Thema, in dem sowohl technologische Innovationen gebraucht werden, aber auch Verhaltensänderungen breit in der Gesellschaft, und das sind soziale Innovationen. Und wie man das jetzt zusammenbringt, wie das gehen soll, ist ein nächster großer Schritt, mit dem man sich dringend auseinandersetzen muss, für den man viele Kompetenzen braucht, die man in den disziplinären Ausbildungen, die wir jetzt haben, nicht integriert haben. Und jetzt übergebe ich aber an dich, Anke.
Ja, das ist alles vollkommen richtig. Und was es so schwierig macht, also dieses Berücksichtigen vieler Disziplinen und nicht nur der akademischen Disziplinen, sondern also noch viel vielfältiger als diese akademische Perspektive ist ja die Perspektive draußen. Also, weil wir reden ja mit Leuten, die nicht alle Akademiker sind, die nicht alle irgendwie in eine dieser akademischen Nischen gehören und die ganz unterschiedliche Erwartungen und auch Bedürfnisse dabei haben. Ja, und da spielt auf beiden Seiten der Bar, wenn ich mal so sagen darf, also eigentlich eine Rolle, die Haltung, die man dem gegenüber hat. Ja, also die ich als Wissenschaftlerin diese Herausforderung gegenüber habe, die ich aber auch als Bürgerin dieser Herausforderung gegenüber habe. Und da denke ich, ist es wichtig, so früh wie möglich anzusetzen. Also der früheste Hebel, den ich habe, sind meine Studierenden. Also ich bin bewusst nicht Lehrerin geworden. Zweite sehr bewusste Entscheidung in meinem Leben. Das heißt, die Studierenden sind alles schon erwachsene Menschen. Die dürfen Auto fahren, die dürfen Verträge unterschreiben, die dürfen wählen. Ja, ich habe keinen Erziehungsauftrag. Aber ich habe einen Auftrag, sie in der Entwicklung einer Haltung zu unterstützen, jenseits der Wissensvermittlung. Und dazu gehören eben auch bestimmte Kompetenzen. Weil wie will ich mich zu einer Sache verhalten, wenn ich davon keine Ahnung habe? Wer nichts weiß, muss alles glauben. So einfach ist es. Also insofern geht das eigentlich Hand in Hand. Und ich glaube, was da auch noch wirklich wichtig ist, ist, dass man dieser Transfergedanke, Martina, du hast es eben gesagt, der ist schon recht alt. Und alleine die Wortwurzel, also Transfer, die hat leider schon sowas einbahnstraßenmäßig, monodirektionales. Ja, also ich transferiere etwas, das heißt, ich habe es hier und das transferiere ich dann irgendwo hin und dann ist es da. Ja, und diese Vorstellung von Transfer ist, glaube ich, überholt, kann ich so ungeschützt sagen, ne, jenseits des Diskurses. Und ist vor allen Dingen nicht unsere Vorstellung von Transfer, sondern wir sehen Transfer als multidirektional und mehr als Interaktion zwischen Disziplinen und zwischen unterschiedlichen, ich will nicht mal Zielgruppen sagen, anderen Gesprächsteilnehmern.
Das heißt also jetzt zum Beispiel Transferkompetenzen, also jetzt, ich verstehe das so ein bisschen so ganzheitliche vielleicht, also ich habe mir so selber für mich überlegt, okay, was waren jetzt so Kompetenzen, die ich denke, dass vielleicht wichtig sein könnten in Zukunft. Und da sind wir jetzt zum Beispiel, habe ich mir gedacht, ja okay, wenn wir das jetzt so ein bisschen offener und ganzheitlicher verstehen, könnten das ja auch Sachen sein, wie Dinge wie Achtsamkeit oder Dinge wie einfach, was man vorher gesagt hat, wie führt man Diskurse, Dialoge, also kannten Sachen sein wie Kreativität, also wie kann ich sozusagen wie kann ich Probleme auf ganz verschiedene kreative Arten und Weisen lösen. Das sind Dinge wie vielleicht auch Flexibilität, Spontanität, also mit eben solchen Situationen, jeder hat gemerkt, mit Corona, da hat man es ja auch oft ganz schick gesehen, so in dem Verhalten von Menschen. Die einen waren so, so irgendwie, jetzt kann ich das und das und das mal machen. Also die sozusagen diese gewonnene Zeit vielleicht
auf die
für
warte
sich,
ich bis heute übrigens.
Auf die gewonnene Zeit.
Auf diese plötzliche Pause während der Pandemie. Bin gespannt,
ja, gut,
also, ob die bei mir auch noch mal kommt.
Für alle, denen Lehre waren, glaube ich, war das vielleicht keine gewonnene Zeit, aber so, das sind so zum Beispiel so Sachen, die mir so ein bisschen, geht es in die Richtung oder geht es in
ja,
eine andere Richtung?
Geht ein Stück weit in die Richtung, aber ich glaube, es bedeutet auch noch viel mehr, sich, und das hat jetzt ein bisschen was mit dem Responsible Research zu tun, sich dessen bewusst zu sein, dass Forschung eben nicht im luftleeren Raum passiert. Und auch eine Ausgründung passiert nicht im luftleeren Raum. Ich muss mich, und ich finde es sehr bezeichnend, dass die Informatikstudierenden danach fragen, sie hätten gern Grundkurs in Philosophie oder in Ethik mit dabei, weil ihnen bewusst ist, dass sie an einer Technologie arbeiten, die sehr tief in die Gesellschaft eingreift. Und das ist ja so ein zentrales Element der Definition von Innovationen, so große, tiefgreifende Veränderungen. Und das ist, glaube ich, der richtige Weg, der sehr viel mit Transfer zu tun hat und auch mit unserem bidirektionalen Verständnis. Ich suche tatsächlich dann die Meinung des anderen, der anderen und versuche, in den Austausch zu kommen, um verschiedenste Perspektiven auf ein Thema mitzunehmen. Mitzunehmen bei der Weiterentwicklung von Produkten oder von Dienstleistungen. Das sehe ich im Kern als das, was wir versuchen, mit verschiedensten Ansätzen und Kompetenzen zu unterstützen. Aber darum geht's mir zumindest, dass das, was entwickelt wird, und das bringt mich eben auch ganz zentral zurück zu meiner Überlegung, ja Gott, was soll ich mich für was interessieren, was nicht für mich entwickelt worden ist, was offensichtlich nicht für mich entwickelt worden ist. Ne? Das macht keinen Sinn. Und wenn dann die kleinen Ixo-Schrauber, die als so schönes Beispiel jetzt als Frauenhandwerker-Tool verkauft werden, die sind auch für den asiatischen Markt gut, weil da die Hände auch kleiner sind. Und es hat sich dann zufällig, das kam gerade zeitgleich mit dieser großen Welle der Do-it-yourself-Aktivitäten von Frauen auf der einen Seite und der Diskussion um Marketing für Frauen, auch im technischen Bereich. Das hat alles gut zusammengepasst. Ist das meistverkaufte Handwerker-Tool weltweit. Muss man auch mal sagen. Das wird jetzt dann nicht mehr ganz so laut publiziert.
Ja, also ich finde die zwei Punkte da nur ganz kurz so. Total gut und spannend. Erstens halt dieses Thema eben in gewisse Studiengänge so diese Mitgestaltungsmacht dann irgendwo so zum haben. Also das ist ja, was ich mir immer gedacht habe, als ich mich mit dem Thema Women's Entrepreneurship beschäftigt habe und dann eben Naturwissenschaften und es sind weniger Frauen und dergleichen und so. Und dann dachte ich mir, ja, also gerade im Informatikbereich ist auch irgendwo eine Sprache und diese Sprache, sage ich mal, hat eben Macht auch mitzugestalten in ganz vielen Bereichen, die so tief einwirkt und vielleicht da auch manchmal so die Kommunikation, wie wir gewisse Studiengänge auch nur vermarkten, sage ich mal, auch vielleicht der Fokus manchmal auf anderen Dingen liegt. Also das kommt ja einmal mit dazu, wie kommuniziert man, so dass es dann bei dem der oder Zielgruppe ankommt.
Drum bin ich so glücklich, dass wir zusammenarbeiten, weil Anke eben aus der Kommunikation denkt und kommt. Und das ist ganz, ganz zentral. Und die Kommunikation über verschiedene Fachdisziplinen, mit verschiedenen Menschengruppen, mit verschiedenen Altersgruppen, mit verschiedenen kulturellen Hintergründen, das ist so zentral, das ist wirklich grandios, dass wir da zusammenarbeiten können.
Ja, wir sind, glaube ich, schon als Team schon so divers aufgestellt. Gell? Da ist das von ganz unterschiedlichen Disziplinen, dass wir also auch oft staunend davor stehen, dass wir dieselben Worte benutzen, aber doch erstmal kurz darüber reden müssen, was wir denn jetzt darunter genau verstehen. Ja, und ich würde gerne nochmal ganz kurz auf diesen Aspekt Haltung zurückkommen, weil der mir so wichtig ist. Also was, glaube ich, inzwischen auch allen klar geworden ist, um die 2000er war plötzlich dieses Schlagwort von der VUCA-Welt überall. Ne? Also da haben wir alle schon darüber geredet, oh, wir müssen mit Unsicherheit umgehen. Ich glaube, jetzt dürft, also 20 Jahre später dürft auch der Letzte verstanden haben, das geht auch nicht mehr weg. Ja, also diese Fähigkeit, mit Unsicherheit umzugehen, die wird uns bleiben und darauf sind nicht alle wirklich gut eingestellt. Und zwar nicht nur Individuen, sondern auch Gruppen und Organisationen erst recht. Ja, also diese, und das Ding an Unsicherheit ist, dass man halt nicht vorhersehen kann, was passiert. Das heißt, man kann es nicht ausrechnen. Und da hilft dann nur eine Haltung, die einem ermöglicht, mit was auch immer daherkommt, dann umzugehen. Und spätestens da lugt um die Ecke dann schon das große Schlagwort Resilienz. Also Resilienz erreicht man nicht, indem man versucht, alles im Vorhinein zu kontrollieren. Also man muss mit dem umgehen, was man nicht kontrollieren kann. Auf der anderen Seite entsteht auch nur daraus Neues. Also wenn wir immer nur neu zusammenpuzzeln, was eh schon da ist, dann entsteht ein neues Puzzle, aber es entsteht nicht wirklich Neues. Und das ja, man muss ein bisschen was wissen, weil man sonst gar nicht beurteilen kann, wo was Neues ist. Also ohne Wissen geht's auch nicht, ohne Lernen wird's nicht gehen. Und zusätzlich brauchen wir, damit was entsteht, diese Haltung. Und das ist, glaube ich, der zentrale Aspekt.
Ja, und da gehört viel von dem, was du gerade gesagt hast und aufgezählt hast, mit dazu. Das ist auch für viele aus den Ingenieurwissenschaften neu, dass man A, kommunizieren muss, dass man B, mit ganz unterschiedlichen Menschen ins Gespräch, in Austausch gehen muss. Aber es ist ja alles kein Hexenwerk, das kann man ja durchaus lernen. Und sowas kann man auch methodisch unterstützen. Und ich denke, da ist noch ziemlich Luft nach oben. Das mit der PowerPoint haben wir alle gelernt und das mit den Metaplanwänden haben wir alle gelernt. Da werden wir auch ein paar einfache Tools entwickeln, die sich dann durchsetzen, die da auch helfen. Da bin ich sehr optimistisch.
Absolut. Also ne, das Lernen wird ja sowieso weitgehend unterschätzt. Ne? Was genau. Was man alles so lernen kann, wenn man es nur will. Das ist mein Lieblingsstichwort Haltung. Also will man das jetzt lernen oder sagt man, oh, ich konnte das noch nie. Also ich meine, ich bin in der Wolle gefärbte Geisteswissenschaftlerin und habe in meinem Studium und in der Promotion viele, viele Menschen getroffen, die im Brustton der Überzeugung, die sagen, Mathe, Physik konnte ich ja noch nie. Ja, und denen es auch überhaupt nicht peinlich ist, wenn sie keine Ahnung haben, was der zweite Satz der Thermodynamik ist. Das ist okay. Aber den Faust nicht gelesen zu haben, Drama. Ja, und das gegeneinander auszubalancieren, diesen Knoten im Kopf aufzulösen. Doch, die Grundrechenarten sind möglich. Und ja, auch der Umgang mit Wahrscheinlichkeiten und Häufigkeiten ist möglich, wenn man sich darauf mal einlässt und ist auch entscheidend für Entscheidungen. Und auf der anderen Seite für Ingenieure, denen das so natürlich kommt, das selbstverständlich, das kann man doch gar nicht missverstehen. Ja, und sie dann staunend davor stehen, dass dann doch 100.000 Leute das überhaupt nicht verstehen, was exponentielles Wachstum jetzt eigentlich heißt. Ja, also dass die sich darauf einlassen, dass auch sie kommunizieren können und damit nicht unterbegabt sind. Also gerade, wie gesagt, in meinen Ingenieurswissenschaften höre ich immer wieder, ich war schon immer schlecht in Deutsch. Ja, und? Es gibt Dinge, die kann man lernen. Und Goethe würde bei mir im Kurs auch durchfallen, weil er schreibt viel zu lange Sätze, genauso wie Thomas Mann. Also, das ist nicht das, was wir wollen.
Das ist beruhigend, oder? Also, es geht ja nicht um Gedichtinterpretation. Ja, also nichts gegen Lyrik und Gedichtinterpretation. Aber wenn wir über Transfer, über Technik, Kommunikation sprechen, gibt es sicher auch Nischen für echte Kunst. Für echte Kunst. Ja, und die sind toll und das machen echte Künstler. Aber so für den Alltag als Wissenschaftlerin muss ich nicht parallel auch noch Lyrik schreiben müssen. Ja, aber mich verständlich machen, das wäre gut.
Und das brauche ich für alle drei Kanäle. Das brauche ich sowohl, wenn ich ein Unternehmen gründen möchte oder Patente anmelde. Das brauche ich genauso, wenn ich Politik berate oder wenn ich mit Gesellschaft arbeite.
Wobei wir an der Hochschule für angewandte Wissenschaften natürlich dann nochmal ein bisschen eine andere Perspektive haben, einfach weil es steckt schon im Namen. Also die Anwendung ist schon immer dabei oder fast immer dabei. Und insofern entwickelt sich natürlich auch in den anwendungsorientierten Projekten häufig Neues und eine engere Zusammenarbeit mit Unternehmen, wo auch in den früheren Semestern. Also kann ich jetzt aus meinem Studium jedenfalls so nicht, dass man ab Semester 2 Projekte mit Unternehmen hat, egal ob man die jetzt Real Projects nennt oder so, also das heißt mit echten Aufgabenstellungen da arbeitet. Selbst wenn man dann lernt, dass man auch gelegentlich mal grandios scheitert, aber das gehört, wie gesagt, Unsicherheit auch dazu. Ja,
also. Das ist der Unterschied zwischen
den beiden. Der Boden ist bereit. Ja.
Zwischen den beiden Einrichtungen, ne?
Genau, also ich finde, also so aus dem die letzten Minuten, was ich da auf jeden Fall zwei ganz wichtige Punkte, also ist einmal Thema Haltung, also was ist technisch möglich und was ist auch vielleicht, was unsere Welt in der Technik, mit der Technik braucht. Also da auch eben das Beispiel Programmierer, Programmiererin zu seiner eigenen Macht sich letztlich auch da oder seiner eigenen Wirkung bewusst werden. Und das zweite ist dann Resilienz eben als Fähigkeit, die ich sagen muss, dass jetzt gerade durch meinen Studienhintergrund, also ich habe Tourismusmanagement studiert und durch sehr, sehr viele Reisen, damals noch vor Smartphone-Zeiten, sage ich mal, also das kann ich so schon in unserer Studierendengruppe beobachten, dass das was war, was wir alle gelernt haben. Aber nicht jetzt unbedingt nur in der Uni, aber die Uni hat uns, sage ich mal, den Weg in die Welt ermöglicht, in diese ganzen Auslandssemester, in diese ganzen interdisziplinären Gruppen, in diese ganzen super herausfordernden Situationen, als ich in Guatemala im Krankenhaus lag oder dergleichen und wo du dann einfach aus dich gestellt dann einfach Lösungen finden musst und auch nie aufzugeben, sondern es geht irgendwie immer weiter und solche Sachen, also das denke ich ist auch nach wie vor für Studierende halt so dieser Austausch, dieses einmal im Ausland was mache, Erasmus, diese ganzen Programme sind auf jeden Fall sehr gut und wichtig. Und abschließend darf ich jetzt einfach sagen, die letzte Frage, so Ausblick in die Zukunft, was wünscht ihr euch im Bereich Transfer jetzt einfach so ein, zwei Sätze, Worte, was fällt euch spontan ein?
Transfer muss ganz selbstverständlich mitgedacht werden und zwar bei jedem Projektantrag. Da arbeiten wir dran. Aber ich glaube, das muss auch im Studium viel klarer werden, dass für jeden Einzelnen das im eigenen Umfeld drüber erzählen, drüber berichten, woran er arbeitet, wichtig wird. Und auch, das ist ein prima Feld, solche Kompetenzen zu üben. Also dass man das einfach noch stärker forciert.
Ich würde mir wünschen, dass einerseits mehr wertgeschätzt wird, wenn man diese Extrameile geht, ja, und das nicht von vielen WissenschaftlerInnen wahrscheinlich ganz sicher auch zu Recht eher als karrierehinderlich erlebt wird, wenn man sich in diesem Bereich engagiert. Also das muss tatsächlich strukturell, systemisch geändert werden. Und dann wünsche ich mir, dass die Leute merken, dass das auch echt Spaß macht, sich mit anderen zu unterhalten.
Finde ich auch. Haben wir halt wieder gemerkt. Danke für das super Gespräch, dass ihr euch Zeit genommen habt und für das ganze Info und Wissen. Danke.
Vielen Dank.
Danke dir.
Danke dir.
ZAM, der Podcast der Hochschule München. Wir sagen danke fürs Zuhören. Und wenn ihr ab jetzt keine Episode mehr verpassen wollt, dann folgt uns doch gern auf Spotify, Apple Podcast oder abonniert den LinkedIn-Kanal der Hochschule München. Und nicht vergessen, zusammen geht's einfach besser.